Guten Morgen nochmal, alle, die ich noch nicht gesehen habe. Ihr habt das Thema schon gesehen für heute. Auch ich habe letzte Woche schon darüber gepredigt, der Heilige Geist. Und es ist manchmal vielleicht für uns ein bisschen schwierig, was stellen wir uns unter dem Heiligen Geist vor? Unterm Vater können wir uns viel vorstellen. Unterm Sohn, der Mensch geworden ist, für uns am Kreuz gestorben ist, können wir uns auch viel vorstellen. Aber der Heilige Geist ist manchmal ein bisschen vielleicht schwierig. Wie stellen wir ihn uns vor? Und darüber möchte ich predigen, habe ich letzte Woche auch. Und die Bibel hat Bilder für den Heiligen Geist gebraucht, um ihn irgendwo vorstellbarer zu machen. Da war zum einen das Bild der Taube und die einfach eine Reinheit, eine Sanftheit ausstrahlt, nicht irgendwo so eine manipulative Art und Weise, sondern ein argloses Wesen ist. Und das ist ermutigend für uns, weil der Heilige Geist so ist. Er ist arglos, er ist sanft. Und das Zweite möchte ich auch nochmal sagen, der Heilige Geist wird mit einem Atem verglichen, der Atem Gottes. Jesus haucht die Jünger an und gibt ihnen sein Atem. Und so ist der Heilige Geist auch irgendwo der Atem Gottes, der in uns Leben wirkt. Das Dritte war Öl, was Salbung bedeutet, was Ausrüstung bedeutet, was aber auch Energie bedeutet. Für einen Leuchter, der braucht Öl, damit er brennen kann, damit Licht entstehen kann. Und es ist der Heilige Geist, der dieses Öl ist. Der Heilige Geist ist Wasser. Und in der Wüste ist es, oder in einem trockenen Land ist es selbstverständlich zu wissen, Wasser bringt Leben. Wasser bringt Leben, ohne Wasser kein Leben, kein wirkliches Leben. Wasser bringt Fülle an Leben. Und das Fünfte war Feuer. Der Heilige Geist ist auch Feuer. Und Jesus sagt, ich wollte, es würde brennen, auf das wir brennen für Jesus. Und es hat auch eine reinigende Kraft. Das Feuer, Gold ist im Feuer geläutert. Ein gutes Bild, was der Heilige Geist auch tut. Gold ist im Feuer geläutert. Und das ist so von letztes Mal. Und heute möchte ich einen anderen Gedanken erstmal. Geht's? Gut? Haben wir über den Heiligen Geist. Und das ist eine interessante Geschichte. Johannes 14, Vers 26. Da sagt Jesus etwas seinen Jüngern. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Habt diese Stelle schon mal darüber nachgedacht, was es heißt? Da sagt Jesus, der Heilige Geist wird euch alles erklären. Nun sind die Israeliten von klein auf belehrt worden über die Schriften, über Gott. Und es war ein Hauptfach in der Schule Religion. Nicht Mathe oder Deutsch, Hebräisch, was auch immer, oder Physik, sondern Religion. Die Juden wussten sehr viel von der Schrift und sie haben viel auswendig gelernt. Und dann als nächstes ist letztendlich Jesus mit seinen Jüngern 3 Jahre unterwegs gewesen und hat sie gelehrt und hat sie unterwiesen und er hat wunderbare Bilder gezeigt von einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Und er hat Bilder gezeigt von einem Weinstock und Rebe oder von einem Perlensammler, von einem reichen Kaufmann, der eine wunderbare Perle gefunden hat und dafür alles andere gegeben hat, was jeder verstanden kann, wie reich Gottes eigentlich ist. Er hat Bilder gezeigt, er hat wunderbar gelehrt. Es war nicht an der Lehre Jesu. Und dann sagt er, wenn der Heilige Geist kommt, er wird euch in die Wahrheit führen. Er wird euch alles erklären. Ist doch erstaunlich, oder? Da ist die Frage, was haben die Jünger eigentlich gewusst? Was haben die Jünger eigentlich verstanden vom Reich Gottes? Nachdem Jesus sie gelehrt hat. Ist ja mal eine Frage, oder? Jetzt sind sie so lang belehrt worden, gelehrt worden, haben auch so viele Erfahrungen machen können mit Jesus, mit übernatürlichen Dingen. Und jetzt sagt Jesus ihnen einfach, der Heilige Geist, er wird euch lehren, er wird euch belehren, er wird euch in Wahrheiten bringen. Wie geht das denn? Scheinbar haben die Jünger noch nicht so viel verstanden vom Reich Gottes. Die Ungläubigen, die haben sich besser daran erinnert, dass Jesus gesagt hat, er wird auferstehen am dritten Tag. Die Jünger haben da auch schon Mühe gehabt mit dieser Aussage. Aber sonst auch die Frage, was haben sie verstanden? Haben sie es irgendwie erfassen können, was es heißt, Reich Gottes? Bis dato, als Jesus es ihnen gesagt hat, haben sie noch eine andere Vorstellung gehabt vom Reich Gottes. Eine ganz andere Vorstellung. Ein irdisches Reich haben sie sich vorgestellt, aber nicht ein geistliches Reich. Ich möchte noch ein Wort zusätzlich lesen. Es steht dann im Johannes 16, Vers 13. Da sagt Jesus dann ergänzend, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Er hilft, die Wahrheit vollständig zu erfassen. So haben sie es bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht vollständig erfasst, was es heißt, Reich Gottes was das Reich Gottes bedeutet. Und mein Gedanke zu diesen Bibelstellen ist einfach, Reich Gottes kann ich eigentlich nur im Geist Gottes ganz erfassen. Ein geistliches Reich kann ich nur im Heiligen Geist wirklich erfassen. Mit meinem menschlichen Verstand kann ich es nicht erfassen. Ich kann es nicht annehmen, aufnehmen, wie auch immer. Ich kann vielleicht wissen, es gibt es da irgendwo, aber sehen, verstehen kann ich es nicht. Wir wissen alle, es gibt eine Farbe, die heißt Ultraviolett. Die ist da, aber wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht aufnehmen, nichts von ihr verstehen. Und irgendwo ist es so auch im Reich Gottes, dass wir letztendlich, wenn wir nicht durch den Heiligen Geist das Reich Gottes erkennen, können wir ganz wenig von ihm wirklich verstehen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reden Gottes, heißt es im Wort Gottes auch einmal. Das ist so mein erster Gedanke. Geistliches Reich oder das Reich Gottes können wir nur im Heiligen Geist wirklich erfassen, verstehen, was es für uns heißt. Ich habe eine zweite Bibelstelle, die steht im Römer. Bing, geht nichts. Kommt. 15, Vers 16. Ich habe eine alte Übersetzung genommen, die Elberfelder. Da heißt es, der Geist der Sohnschaft haben wir empfangen. Nicht einen Geist der Knechtschaft, sondern einen Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, Abba, lieber Vater. Und dieser Geist, der bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Eigentlich, wie gesagt, so, Jesus hat uns den Vater vorgestellt. Er hat für unsere Sünden gebüßt und hat den Weg freigemacht in eine Beziehung zu Gott. Aber hier sagt das Wort Gottes, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. So können wir eigentlich nur eine Beziehung mit dem Vater haben, wenn wir im Geist der Sohnschaft leben. Es gibt gar keine Beziehung, keine echte gute Beziehung zum Vater, wenn wir nicht im Geist der Sohnschaft leben. Aber wo wir im Geist der Sohnschaft leben, haben wir eine Mega-Beziehung zum Vater. Erst einmal so der Gedanke, nicht einen Geist der Knechtschaft zur Furcht, sondern ein Geist der Sohnschaft, wo wir sagen, Abba, lieber Vater. Einfach lieber Vater, Kosename, Abba, lieber Vater. Und dieser Geist bezeugt uns, dass wir seine Kinder sind und auch Erben. Das ist so das Wirken des Heiligen Geistes, das Erste oder der Anfang, wo der Geist Gottes in unserem Leben wirksam wird. Wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir wissen es. Für manche, es gibt die verschiedensten Erfahrungen darüber. Meine Frau hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Sie war immer gläubig oder fromm aufgewachsen, wie ich. Aber das Zeugnis muss irgendwann in unserem Herzen sein. Wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Das können wir nicht wissen, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben. Und wie gesagt, ich habe es mal gesagt, vor einiger Zeit war ich auf einer Beerdigung und habe mit einem Mann geredet, der über 80, ich denke 80 ist oder vielleicht auch drüber. Und ein Kirchgänger. Und ihr wart auch auf Beerdigungen. Da wird Wort Gottes rausgehauen. Jede Menge, ja? Jede Menge. Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben und jeder, der an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt und. Da wird so viel Wort Gottes verkündet auf den Beerdigungen. Und dann wird das Vater unser gebetet. Vater unser. Und ich habe mit diesem Mann geredet und darüber angefangen, ja, es ist entscheidend ist nicht, wie man gelebt hat, sondern wo man hinkommt, wenn man stirbt. Aber er konnte dies nicht nachvollziehen, dass man das wissen kann. Und ich habe ihm gesagt, hey, wenn du betest 70 Jahre lang Vater unser und du weißt nicht, wo du hinkommst, wenn du stirbst, wie kann das denn sein? Du hast so viel gehört an jeder Beerdigung, zumindest an Beerdigungen. Wenn man auf dem Dorf lebt und im Fußballverein ist und im Chor ist, dann hat man viele Bekannte. Das heißt, man geht oft auf eine Beerdigung. Dann hat man es sehr, sehr oft gehört, was jeder Pfarrer, ob evangelisch, katholisch, an der Beerdigung sagt. Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. So viel vom Wort Gottes wird dort verkündet. Von jeder Kirche, die ich so kenne, ja. Und trotzdem, dieser eine Mann, und das ist keine Ausnahme, der kann nicht sagen, dass er ein Kind Gottes ist. Er kann es nicht sagen. Er weiß nicht, er hat so das Gesicht verzogen, sehr skeptisch. Wie kann man wissen, ob man, wenn man stirbt, in Ewigkeit bei Gott ist? Der Geist Gottes bezeugt es uns. Wie gesagt, es ist so der Anfang, was Gott tut. Oder was der Heilige Geist tut in uns. Er gibt Zeugnis, er gibt Gewissheit, er gibt dieses Vertrauen in ihn, dass wir seine Kinder sind, ein übernatürliches Wirken von Gott. Tut der Heilige Geist. Und es ist für jeden eigentlich sehr, sehr wichtig, dass hier keine Zweifel sind und dass jeder, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Wenn ich heute sterbe, bin ich beim Herrn und nicht irgendwo anders. Und nicht zweifeln und nicht vielleicht und bin ich gut genug und was auch immer. Ich habe die nächste Bibelstelle, okay, die kommt. Der dritte Punkt in Philipper 4, Vers 7, jetzt ist er da. Denn wird Gottes Friede, der alle unseren Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus Jesus verbunden sind. Es sind ein paar Gedanken vorher, dass wir beten sollen und den Herrn loben. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, schreibt Paulus an eine Gemeinde, an die Philipper, an gläubige Leute. Wie sieht dein Friede Gottes aus? Ist eine Frage, oder? Was für Vorstellungen haben wir vom Frieden Gottes oder vom Frieden? Woran denken wir, wenn wir an Frieden denken? Ist in uns Friede? Ist in uns Friede Gottes? Wie sieht der aus? Wann können wir Frieden haben? Unter welchen Umständen können wir Frieden haben? Wann geht der Friede von uns? Wann haben wir keinen Frieden mehr? Ist ja eine Frage, oder? Wie lange dauert es, bis wir in Unfrieden kommen? Bis wir vielleicht ärgerlich werden, unruhig werden, ängstlich werden? Wie haben wir diesen Frieden Gottes erfahren? Sehr oft ist eigentlich so dieser Friede, oder was so menschlich normal ist, verständlich ist, mit Umständen verbunden. Wenn die Umstände dementsprechend sind, wenn der Chef kein ist, ja, ich sage jetzt nicht dazu, wenn es in der Familie irgendwo klappt, so halbwegs, und dort kein Ärger ist, wenn man nicht gerade Teenager hat in der Familie und. Das geht an den Frieden dann, solche Dinge, wenn es in der Firma Ärger gibt oder in der Familie Ärger gibt oder wie auch immer, wenn Nachbars Hund die ganze Zeit bellt oder der Hahn kräht oder irgendwas, das den Frieden einfach stört. Wenn das und das und das nicht wäre, hätte ich Frieden. Wenn das und das nicht wäre, ja, dann hätte ich Ruhe. Aber das ist jetzt halt, und das erzeugt Ärger in mir und Unfriede. Wie stellen wir uns den Frieden Gottes vor? Das Wort Gottes sagt hier, du kannst es dir gar nicht vorstellen, menschlich. Du kannst es dir nicht vorstellen, mit all deiner Fantasie. Und Paulus letztendlich selber auch mit all seinem Wissen. Du kannst es dir nicht vorstellen, menschlich, was der Friede Gottes in deinem Leben auswirken kann. Das geht nur durch den Heiligen Geist. Es geht nur durch den Heiligen Geist. Dass wir das erfassen können, was es heißt, wirklich in Christus zu sein. Das müssen wir erleben, das muss Geist Gottes in uns wirken, dass egal, ob der Herr schreit, ob der Chef Stress macht, ob Teenager zu Hause sind und Mühe machen, was auch immer ist, Nachbars Hund bellt oder sonst, egal was ist, der Friede Gottes ist höher. Der Friede Gottes ist intensiver, der Friede Gottes ist stärker wie alles, was du dir vorstellst. Der Friede Gottes ist unfassbar menschlich. Unerklärbar menschlich. Er ist so stark, er ist einfach göttlich. Ja? Er ist göttlich. Er ist nicht machbar oder erklärbar. So ist der Friede Gottes, der Heilige Geist in dir wirkt. Gleiche könnte ich über Freude in Christus sagen. Du kannst Freude in Christus haben, die kannst du nicht erklären. Die kannst du nur, wenn Christus in dir wirklich groß ist, und es geschieht nur durch den Heiligen Geist. Es ist stärker wie alles andere. Du kannst Freude haben, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Wenn wir Freude erklären, das ist oft an Bedingungen geknüpft, wie es uns geht, wie unsere Umstände sind. Dementsprechend können wir Freude haben. Aber Freude aus Gott, aus dem Heiligen Geist, schlägt alles um Längen. Um Längen. Das übertrifft alles weit. Jede Freude, die wir uns vorstellen können oder erlebt haben, die Freude, die aus Gott kommt, übertrifft alles weit, weit, unvorstellbar weit. Wenn der Geist Gottes in uns wirkt, wenn der Geist Gottes nicht in uns wirkt, wir können die Liebe von Gott erklären. Ja, der Vater hat seinen Sohn gegeben und der Sohn ist am Kreuz gestorben. Alles hat er für uns getan. Toll. Toll. Mega gut. Aber wenn der Geist Gottes dir diese Wahrheit ins Herz bringt, dann jubelt alles in dir. Dann jubelt alles in dir. Wenn der Geist Gottes dir diese Freude ins Herz bringt, dann jubelt alles in dir. Und du bist nicht mehr abhängig von irgendwelchen anderen Dingen. Sondern der Geist Gottes wirkt es in dir. Dieses Übernatürliche, er wirkt es. Das können wir nur im Geist Gottes letztendlich erfahren. Erklären können wir manches. Jesus hat auch manches erklärt. Aber letztendlich verstanden können wir es eigentlich nur im Heiligen Geist. Das ist der Heilige Geist, der uns das Werk Jesu groß macht. Und dann ist es groß und nicht irgendwo, ja so, das ist nur menschlicher Verstand, das ist nur ein Bruchstück, ein Teil, das ist wenig von dem, was wir mit dem eigenen Mensch verstehen, mit dem eigenen Verstand verstehen können, in zu dem, was, wenn Gott uns oder wenn der Geist Gottes uns Dinge wirklich groß macht. Ich habe noch eine Bibelstelle. Die Geschichte von einem liebenden Vater mit zwei Söhnen. Und diese Söhne hatten Beziehungsprobleme mit dem Vater. Eigentlich beide. Der liebende Vater, der beide Söhne wirklich liebt von ganzem Herzen, der hatte dann auch Probleme mit seinen Söhnen. Und ihr kennt, die meisten kennen diese Geschichte, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber dieser Vater hatte zwei Söhne. Und ich möchte mir mal den älteren Sohn anschauen oder mit euch anschauen. Und das steht im das steht im Lukas 15, Abvers 28 bis 32. Und das möchte ich mal lesen mit euch. Hier bin ich Augenblick so. Den zweiten Teil der Geschichte. Der Verlorene, der jüngere Sohn, hat den Vater ums Erbe gebeten und der Vater hat es ihm ausgezahlt und dieser jüngere Sohn ist davon, hat sich vergnügt, wie auch immer, hat dieses Erbe durchgebracht, bis es ihm ganz schlecht ging. Dann kam er zurück, der Vater hat sich mega gefreut und hat eine Party gefeiert, die seinesgleichen sucht. Das einzige Kalb, Mastkalb für besondere Festlichkeiten hat er schlachten lassen und sie haben gefeiert, wie man nur feiern konnte. Voller Freude, voller Jubel. Aber der ältere Sohn, der war noch auf dem Feld und hat noch gearbeitet, hat noch ein paar Überstunden geschoben. Und ich lese ab Vers 28, dann heißt es, der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen, weil er das gesehen hat. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Ist diese Geschichte nicht ein Stück weit vielleicht verständlich von dem älteren Sohn? All die Jahre hat er sich abgemüht. All die Jahre hat er Überstund gemacht. Alles hat er gemacht. Auf dem Feld jeden Tag die Hitze ertragen, die Arbeit, das Ungeziefer, was auch immer. All die Jahre gearbeitet. Und sein jüngerer Sohn, ein Bruder, der nimmt es auf, bringt es durch, er hat einfach Spaß, gibt Geld mit vollen Händen aus, wie auch immer, und kommt zurück und der Vater belohnt ihn in Anführungszeichen so. Als ich so die erste Mal diese Stelle gelesen habe, ich habe den älteren Sohn gut verstanden. Ich habe ihn gut verstanden. Ist das gerecht? Ist das gerecht vom Vater? Wie kann es sein? Der Ältere arbeitet und arbeitet, er bekommt nichts. Aber wenn wir uns diesen älteren Sohn mal genau anschauen, und wir haben schon die Bibelstelle gelesen vom Geist der Sohnschaft. Wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Wie hat dieser ältere Sohn gelebt? Er war Sohn vom Vater und er hat gearbeitet beim Vater. Er hat gearbeitet im Reich Gottes. Wie hat er gelebt? Wie ein Knecht. Er hat genauso gelebt wie ein Knecht. Alles an ihm und in ihm hat einfach zum Ausdruck gebracht, er lebt wie ein Knecht. Er lebt nicht im Geist der Sohnschaft. Er lebt wie ein Knecht, der sein Lohn verdienen muss, der für seine Arbeit Belohnung bekommt. So lebt er. Aber nicht wie ein Sohn, der sagt, Abba, Vater. Er hat großes Problem mit Abba, lieber Vater. Er fühlt sich ungerecht behandelt, weil er letztendlich nicht das bekommen hat, was er sich vorgestellt hat und weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Er hat gelebt wie ein Knecht, selbstbezogen, selbstgerecht, überheblich über die anderen. Keine Gnade, vergleichend leistungsorientiert, wie gesagt, irgendwo gnadenlos. Da war keine Liebe in ihm. Da war keine Gnade in ihm. Da war Leistung und Vergleichen in ihm. Wir haben so am Anfang gesagt, das Reich Gottes kann man nur letztendlich durch den Heiligen Geist sehen. Die Realität des Reiches Gottes kann man nur durch den Heiligen Geist sehen. Was hat dieser Knecht wirklich gesehen? Dieser ältere Sohn wirklich gesehen? Der Vater kommt zu ihm heraus und geht auf ihn zu und sagt, alles, was mein ist, ist dein. Hat er das gesehen? Er hat nur seinen Lohn, oder dass er irgendwo Urlaub machen kann, Party feiern kann, was sich auch immer. Das hat er gesehen. Er hat es nie gesehen, was er für ein Erbe hat. Und als ich mich vorbereitet habe, bin ich draufgekommen, so in der Regel war es ja damals so bei den Juden oder bei den Israeliten, wenn es ums Erbe ging, wer hat geerbt? Haben alle Kinder gleich geerbt? Der Erstgeborene, der hat einen Hauptteil abgezogen, möchte ich sagen. Der Erstgeborene. Und er war der Erstgeborene. Der Ältere. In der Regel war es so, dass die Älteren eigentlich den Großteil geerbt haben. So wie es oft ist, ein Bauernhof hat, der Älteste erbt. Was kriegen die anderen? Irgendwas, vielleicht kriegt einer ein Bauplatz, irgendwas, noch ein bisschen was, ja? Geschenke weniger. Und der Vater kommt heraus und sagt, alles was mein ist, ist dein. Aber er hat diese geistliche Wahrheit gar nicht gesehen. Wie es ihm im Augenblick ging. Er hat den Reichtum, den er in Gott, dem Vater, hatte, das Erbe, er hat es gar nicht wahrgenommen. Das hat er nicht gesehen. Den Reichtum in Christus hat er nicht gesehen. Nur seine äußeren Umstände, wie es ihm gerade ging. Andere feiert Party. Er war seinem jüngeren Sohn viel privilegierter. Und trotzdem war er unzufriedener. Er hatte viel, viel mehr wie der jüngere Sohn, sein Bruder. Dann wollte er auch feiern. Das ist interessant, er wollte auch feiern. Mit wem? Mit seinen Freunden. Wer waren denn seine Freunde? Der jüngere Bruder kehrte auf keinen Fall dazu. Der Bruder gehörte nicht dazu, zu seinen Freunden und der Vater auch nicht. Irgendwelche Knechte, die so dachten und waren wie er. Mit denen, mit seinesgleichen, wollte er feiern. Aber die Liebe zum Vater oder zum Bruder, die war nicht da. Die war nicht da. Gelebt wie ein Knecht. Nicht wie ein Sohn. Nie irgendwo auf die Idee gekommen, aber lieber Vater. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie hätte man dieses Problem lesen können. Stelle man sich vor, ich kriege ein neues Mikro. Okay.
Danke. So. Ich habe so da.
Ich habe ja ein bisschen Fantasie habe ich. Stelle man sich vor, der Vater hätte diesem älteren Sohn jedes Jahr ein Mastkalb geschenkt, damit er mit seinen Freunden feiern hätte können. Was hätte es für Folgen gehabt? Dieser ältere Sohn wäre zufriedener. Stimmt. Aber hätte er eine bessere Beziehung zum Vater? Was hätte er bei sich gesagt? Das habe ich mir verdient. In seiner eigenen Selbstgerechtigkeit und in seinem Denken wie ein Knecht, das habe ich mir verdient. Und dieser Junge, der hat nichts verdient. Aber ich habe mir das verdient. Selbstbezogenheit, Selbstgerechtigkeit, auf sich selber, wie gesagt, Überheblichkeit. Er wäre deswegen trotzdem nicht, hätte nicht im Geist der Sohnschaft gelebt. Er hätte weiter im Geist der Knechtschaft gelebt. Ich habe mir das verdient. Was haben wir uns verdient? In unserem Leben, Was haben wir uns verdient im Reich Gottes? Haben wir etwas verdient? Wenn wir ehrlich sind, ja, eigentlich haben wir schon was verdient. Den Tod. Den Tod haben wir verdient. Genau, den Tod. Für unsere Sünden, die wir nie mehr abtragen hätten können. Und so hätte, ich bin überzeugt, hätte dieser ältere Sohn gedacht, habe ich mir verdient. Hätte mit seinen Freunden seine Partys gemacht. Aber die Liebe zum Vater und zu seinem Bruder wäre trotzdem nicht da gewesen. Deswegen, ich habe letztes Mal darüber gepredigt, wo Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke und nehme das lebendige Wasser umsonst. Ist die Frage von diesem älteren Sohn, das ein gutes Beispiel ist, hatte er auch Durst? Hatte dieser ältere Sohn auch Durst? Ja, er war unzufrieden, er hatte Mangel. Nach was hatte dieser ältere Sohn Durst? Nach was haben wir Menschen so Durst? Ist ja mal eine gute Frage, oder? Uns zu hinterfragen, nach was haben wir Durst oder Hunger, Mangel, was möchten wir haben, damit es uns gut geht? Jesus sagt, trinkt das lebendige Wasser umsonst. Nach was haben wir Durst? Dieser ältere Sohn hatte Durst nach Anerkennung und nach Bestätigung. Und er wollte irgendwo Freude haben in seinem Leben natürlich auch. Wo hat er gesucht? Im Irdischen, im Menschlichen. Dass der Herr ihn in diesem Bereich irgendwo segnet. Sein Verhältnis wäre nicht viel besser geworden zum Vater. Er wäre nicht mehr bitter gegen ihn gewesen, aber eine wirkliche Beziehung zum Vater hätte er nicht gehabt mit seiner, wenn er jedes Jahr ein neues Mastkalb bekommen hätte. Im Geist der Sohnschaft hätte er nicht gelebt. Zufriedener? Ja. Mit dem, dass irdische Bedürfnisse irgendwo befriedigt sind. Aber in einer göttlichen Art und Weise hätte er nicht gelebt. Nicht in der Liebe des Vaters. Nicht aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Nicht in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Deswegen denkt man so, wieso? Und manchmal denkt man, Christ, hey, die anderen haben, ich nehme mir auch was. Ich nehme mir auch, ich mache auch einen Urlaub, ich lasse auch mal was knacken, Party feiern und so weiter. Ich kaufe mir auch Dinge, ja, damit es mir besser geht und was auch immer. Was wäre eigentlich die Lösung gewesen von diesem älteren Sohn? Ist eine Frage. Das, wenn er ein Kalb bekommen hätte jedes Jahr, das wäre nicht die Lösung gewesen. Was wäre die Lösung gewesen? Wieso ist er nicht zum Vater gegangen und hätte mal gesagt, Vater, nimm mich in den Arm. Den verlorenen Sohn, der nach Schwein gestunken hat, hat der Vater in den Arm genommen in seiner Liebe. Das hat was gemacht mit ihm, oder? Das hat was gemacht mit ihm. Aber die Vorstellung, dass dieser verbitterte ältere Sohn, der scheinbar zu kurz gekommen ist und nicht verstanden hat, was er für ein Mega-Erbe hat, einfach mal zum Vater hingegangen wäre und gesagt, Vater, nimm mich auch mal in den Arm. Da wäre was passiert. Und ich weiß, von was ich rede.
Ich weiß, von was ich rede. Und wenn der Vater uns in den Arm nimmt und anrührt, dann ist auf einmal dieses Mastkalb völlig bedeutungslos. Gegen die Liebe des Vaters ist dieses Mastkalb, das Beste, was er hat an irdischem, völlig bedeutungslos. Gegen das, was wir von Gott haben, an seiner Liebe und an seiner Annahme, und wir dursten nach Annahme und Bestätigung, ist auf einmal alles Irdische völlig bedeutungslos. Und die Liebe des Vaters ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Amen. Und hier ist diese Herausforderung, wie gesagt, für uns irgendwo zu fragen, wo wir sind, was wir wahrnehmen können. Der Friede Gottes ist höher als aller menschliche Verstand. Unfassbar, was Gott uns geben kann. Unfassbar. Im Epheser 2, Vers 18 steht es, der Herr möge euch offene Augen geben, damit ihr seht und versteht, wer ihr seid und was ihr habt in Christus. Weil, wie gesagt, dieser ältere Sohn hat es nicht gesehen und nicht verstanden. Er möge uns offene Augen geben, damit wir sehen, wie reich das wir sind und was wir alles haben im Vater. Dass wir die glücklichsten Menschen der Welt sein dürfen. Wenn der Geist Gottes es uns bezeugt hat in unserem Herz, wenn wir dieses Zeugnis haben, nicht nur dieses Zeugnis, wir sind Kinder Gottes, wir sind gerettet, sondern auch den ganzen Reichtum, den wir in Gott haben, wir sind auf niemand mehr neidisch. Wir sind dankbar, wir sind mega, mega glücklich und leben im Frieden. Das wirkt der Heilige Geist in uns. So, ein Gedanke für heute. Das Übernatürliche, das unmenschlich Unerklärbare, Unfassbare. Wahrheiten, was Christus für uns getan hat, macht der Heilige Geist groß. Sonst sind sie uns in uns mit menschlicher Logik, aber die reicht bei weitem nicht aus, das zu erfassen, was Gott für uns getan hat. In den nächsten Wochen werden wir mal beten in der Gemeinde für den Heiligen Geist, habe ich mir vorgenommen. Aber ich möchte noch ein paar Gedanken dazu weitergeben, nur das eine heute, das Unfassbare. Wir staunen, dass wir sind wie Träumende und die glücklichsten Menschen der Welt. Nächstes Mal, denke ich, werde ich über die Früchte des Geistes ein paar Gedanken weitergeben. Okay, Thomas, du bist dran. Bist einfach dran. Oder bist du nicht dran? Nicht? Okay.